Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Hallo und herzlich willkommen bei Wellenbrecher mit Eva und
Annabelle. Bei euch ist vielleicht einige Zeit vergangen, aber wir sind tatsächlich immer noch hier am selben Ort und zur selben Zeit in unserem virtuellen Wellenbrecher-Studio mit Anna Groß. Das hier ist ja nämlich Teil 2 über Tiefseebergbau. Wenn ihr gerade Teil 1 gehört habt, dann könnt ihr gerne direkt ins nächste Kapitel springen. Für die, bei denen es 2 Wochen her ist, wollte ich euch nochmal kurz einen kleinen Recap über das Thema Tiefseebergbau geben. Neben der Gewinnung von Rohstoffen an Land rücken auch Rohstoffe aus der Tiefsee immer mehr in den wirtschaftlichen Fokus. Es gibt 3 Arten an möglichen Rohstoffen in der Tiefsee. Einmal gibt es die Manganknollen. Das sind blumenkohlgroßartige Knollen. Die sind reich an Nickel, Mangan, Kupfer, Zink, Kobalt und anderen Mineralen und liegen hauptsächlich in der oberen Schicht des Sediments der Carlton-Clipperton-Zone. Diese Carlton-Clipperton-Zone ist eine 4,5 Millionen Quadratkilometer große Fläche in 4000 bis 6000 Meter Meerestiefe zwischen Hawaii und Mexiko. Zweitens, Kobaltkrusten. Das sind Beläge an den Flanken von Unterwasserseebergen. Ähnlich wie an Land gibt es die auch im Meer. Und diese erreichen eine Höhe von 1000 bis 4000 Meter unter Meer. Und davon gibt es laut Schätzungen ca. 33.000 auf der Tiefsee verteilt. Drittens, an Hydrothermalquellen, sogenannte schwarze Raucher, dort lagern sich auch Minerale ab und dort gibt es Vorkommen von Massivsulfiden. Das sind die 3 Arten. Wie werden die abgebaut? Da gehen wir wieder zurück zu den Manganknollen, weil hier das Verfahren schon am weitesten entwickelt ist. Die Vorreiter sind aktuell amerikanische Unternehmen. The Metals Company hatten wir genannt. Und es gibt auch belgische Firmen, die haben ein Gerät, was sich Patania 2 nennt, entwickelt. Die funktionieren ähnlich wie Mähdrescher. Wenn ihr mehr Informationen dazu wollt, können wir euch auch eine tolle Dokumentation namens Deep Rising empfehlen. Zweitens Kobaltkrusten, diese werden von Hängen abgekratzt. Und drittens bei den schwarzen Rauchern mit den Massivsulfiden, meines Wissens nach, werden da einfach die schwarzen Raucher komplett abgebrochen und so an die Meeresoberfläche transportiert. Okay, so viel zum Recap. Zurück zu dir, Anna. Kannst du nochmal erklären, welche die internationalen Player sind, was sind ihre Zuständigkeiten und wenn wir jetzt sagen, du könntest in eine Kristallkugel schauen, was siehst du darin, um optimistisch zu sein, dass es vielleicht nicht zum Worst-Case-Szenario kommt?
Der Optimismus, der ist eben bei uns jetzt entstanden, weil jetzt die Behörde, die dafür zuständig ist, jetzt geleitet wird von einer Meeresbiologin. Und wir haben ja vorhin gesagt, das gehört uns allen, also muss es eine Behörde geben, die das verwaltet, was da passiert. Und diese International Seabed Authority, die ISA, hat die Aufgabe, einerseits den zukünftig stattfindenden Meeresbergbau zu verwalten, zu organisieren und eben alles, was man damit verdient, gerecht zu verteilen. Das ist einerseits ihre Aufgabe. Und als sie initiiert wurde, da war noch nicht so ganz klar, dass das eben keine gute Idee ist. Also das ist eben in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher geworden. Und sie hat aber gleichzeitig eben die Aufgabe, den Tiefseeboden zu schützen. Und das sind halt 2 Aufgaben, die unglaublich schwierig zu vermitteln sind. Und der vorherige General Secretary war industrienah, also ihr seht jetzt so 2 Anführungszeichen rechts und links, aber das darf man jetzt offiziell sagen, also er war sehr industrienah und deshalb ist man davon ausgegangen, es geht jetzt nur noch so um so Kleinigkeiten und dann haben wir so einen Mining Code, der das alles genau regelt, dass da nichts Schlimmes passiert. Also es, im Moment gibt es Forschungslizenzen, wenn es einen Mining Code gibt und so weiter, also das ist ein ganz komplizierte Prozesse, dann können daraus Exploitation-Lizenzen werden.
Ich möchte noch mal ganz kurz eingehen auf bestimmte Definitionen. Länder besitzen bestimmte Lizenzen für Gebiete. Diese wurden ihnen zufällig von der International Seabed Authority zugeteilt. Und aktuell befinden sich alle Gebiete in der Erkundungsphase. Das nennt man auf Englisch Exploration Phase. Und das hat das Ziel, hauptsächlich Forschung zu betreiben, um die Tiefsee zu erkunden. Während dieser Erkundungsphase haben 32 Länder zu einem sogenannten Moratorium oder Precautionary Pause aufgerufen. Das ist eine Maßnahme zur Verschiebung des Beginns des kommerziellen Tiefseebergbaus. Diese Position findet eine weite Unterstützung. von vielen Interessensgruppen und Deutschland ist einer der Vorreiter, der diese Initiative ausgerufen hat. Die strengere Vision ist ein Ban. Diese Position vertritt aktuell nur Frankreich und besagt, dass in ihren Lizenzgebieten absolut kein Tiefseebergbau betrieben werden darf.
Und die Deutschen haben auch in der Zone, wo es am meisten Knollen gibt, haben wir auch Lizenzen. Also im Moment gibt es diese Exploration-Lizenzen und wenn es ein Mining-Code gibt und so weiter, also das ist ein ganz komplizierte Prozesse, dann können daraus Exploitation-Lizenzen werden. Was das Schöne ist im Englischen, dass also Ausbeutung, ja, das ist ja das ähnliche Wort. Also ja, das wird auch das sein, was es dann eben heißt. Und das versuchen wir eben zu verhindern mit der Precautionary Pause, mit dem Moratorium. Also idealerweise so weit hinaus zu zögern, bis der letzte Staat verstanden hat, dass es entweder keine gute Idee ist für diesen Planeten oder es etwas anderes gibt, was weniger schädlich ist und mit dem man mehr Geld machen kann, um es mal ganz deutlich zu sagen. So, Asteroid Mining zum Beispiel.
Also mit Asteroid Mining meinst du die mögliche Gewinnung von Rohstoffen aus Asteroiden?
Ja, ist kein Scherz. Also es gibt die These, dass Deep Sea Mining ist nur eine Interimstechnik für Asteroid Mining.
Verrückt, davon habe ich noch nie gehört. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die globalen Organisationen und Firmen gesprochen, die im Tiefseebergbau aktiv sind. Ich wollte jetzt aber nochmal expliziter auf die europäische Ebene eingehen. 30 Forschungseinrichtungen, inklusive auch deutscher Institute, haben im Rahmen eines EU-Projektes von JPI Oceans geforscht. Das erste hieß Mining Impact, das zweite hieß Mining Impact 2 und das ist aktuell angesetzt bis 2028. Hier haben Wissenschaftlerinnen mehrfach auf die ökologischen Folgen von Korallenschwämmen, aber auch seltenen Oktopusarten, der wurde Kasper getauft, hingewiesen. Ich glaube insbesondere Kasper ist sehr durch die Medien gegangen und hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil dieser Tiefsee-Oktopus dabei beobachtet wurde, wie er seine Eier an Schwämmen befestigt und diese Schwämmen wiederum siedeln sich auf Tiefsee-Manganknollen an. Das heißt, man kann daraus schließen, dass diese Manganknollen essentiell für den Lebensraum von Kasper und seinen Artgenossen essentiell ist. Neben diesen ökologisch orientierten Forschungen gibt es ja aber auch noch andere, wie zum Beispiel die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Kannst du kurz vielleicht helfen, das Ganze einzuordnen? Welche Rolle spielt das BGR? Und wie sieht diese Landschaft vielleicht eher im deutschsprachigen Raum aus?
Ja, das ist ein heißes Thema. Also die BGR ist hält die Lizenzen, die wir haben. Also die sind dafür zuständig, für das, was da in diesen Gebieten passiert. Also sie fördern ja die Forschung. Und wir halten ja diese Exploration-Lizenzen. Und es kann sein, dass wir da irgendwas machen müssen, um die zu halten. Und das wäre auch sinnvoll, weil wir dann eben noch an diesem Prozess des Mining Codes beteiligt sind. Da gehen die Meinungen auch sehr auseinander. Ich würde aber sagen, es macht immer Sinn, dass die deutsche Regierung an dem Erstellen des Mining Codes beteiligt ist, weil es geht ja darum, dass der so streng wie möglich, also diese Abbauregeln, dass der so streng wie möglich ausgearbeitet wird. Also dass die Bedingungen, unter denen zukünftig Tiefseebergbau stattfinden kann, so streng sind, ich sage es jetzt mal zugespitzt, dass er eigentlich nie stattfinden kann. So, das ist unsere Traumvorstellung. Ja, so als NGO darf ich das ja sagen. So, weil anders kann man, also das ist ja, wie gesagt, das Thema hatten wir gerade, wie will man Unternehmen, die damit Geld machen möchten, mit einem Ökosystem überzeugen, wenn sie sagen, das ist ein Desert. Also das ist, die Argumentationslinien sind sehr schwer. Wir müssen mit anderen Dingen argumentieren. Wir können damit argumentieren, dass es als finanzielles Risiko eingeschätzt wird. Wir können damit argumentieren, dass es überhaupt nicht ökonomisch ist. Da gibt's alles dazu Studien. Also dieses, was ich vorhin gesagt habe, also nochmal ganz deutlich, wir brauchen es nicht. Also warum brauchen wir denn einen Mining Code? Gut, wir wollen den so streng wie möglich ausarbeiten. Brauchen wir jetzt aber auch, was machen wir mit unserem Exploration? Also machen wir da jetzt irgendwie tatsächlich was in diesem Gebiet? Und das ist eben gerade in der Verhandlung, dass die BGR eben mit einer Firma, die weniger invasiv das machen möchte, dass sie da eben Tests macht. Wie man diese Tests nennt, das ist auch noch gerade so eben, ist das nur ein Pilot-Testing und so weiter, also so Kleinigkeiten, die immer sehr heiße Eisen sind, oder ob das nur ein Test ist von irgendwelchen Teilen. Also das sind nämlich dann immer plötzlich so Kleinigkeiten, die dann entscheidend werden. Auf jeden Fall liegt beim BMWK, also der Tiefseebergbau liegt beim Wirtschaftsministerium und Klimaschutzministerium, aber es ist auch das BMUV, Verbraucherschutz und Reaktorsicherheit, ist auch mit involviert. Also das ist eben das, warum wir einen Meeresbeauftragten brauchen, weil die Zuständigkeiten eben verteilt sind und man muss einfach gucken, die Interessen sind einfach andere. Also bei einem Klimaschutzministerium könnte man davon ausgehen, dass es, um das Klima zu schützen, keinen Tiefseebergbau will. Und deshalb haben wir ja auch diese Precautionary Pause verkündet. Ja, das geht, also die deutsche Delegation hat eben bei dieser internationalen Behörde eine Precautionary Pause gefordert. Das BMUV ist natürlich, weil es ja für Schutz zuständig, auch dafür, dass der Tiefseebergbau erstmal nicht stattfindet. Dass ein Wirtschaftsministerium, was nicht noch eine Klimaschutzabteilung hat, kann ja alles geändert werden wieder mit der neuen Regierung, könnte natürlich sagen, wir brauchen das. Also das Narrativ, wir brauchen das, wir wollen das, die anderen haben es, also wollen wir es auch. Also sorry, aber wir sind hier drei Frauen, es ist leider immer wieder, sorry, eine unglaublich männliche Mentalität. Dieses ich auch. Ich kann es jetzt hier einfach nicht anders sagen. Also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es ist reiner Kindergarten, wenn es nicht um Waffen gehen wäre. Also es ist halt nicht lustig, ne? Aber diese Mentalität, und ich bin ja nicht die Einzige, darüber so spricht, also jetzt spreche ich auch so darüber. Es ist einfach erschreckend, wie Claims abgesteckt werden, weil andere den Claim haben, gibt es halt dieses Narrativ, wir brauchen das auch. Und das wird immer gefährlicher. Und deshalb keine Ahnung, wie diese Behörden, Bundesanstalten, Ministerien zusammenarbeiten werden unter der zukünftigen Regierung, weil dann eben die Prioritäten wieder neu verhandelt werden. So ungefähr meine Antwort auf deine Frage.
Ja, doch.
Also das ist halt unser Problem in jeder Podiumsdiskussion. Wenn ich natürlich in der Leuphanien eine Podiumsdiskussion, wenn lauter Juristen vor mir sitzen, dann kann ich anders darüber reden. Als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier auf dem Sommerfest mit meinen Nachbarn drüber rede. Da ist natürlich klar, dass wir halt Kasper, der auf einer Manganknolle sitzt und da 4 Jahre, nein, sogar irgendwie 6 Jahre oder 8 Jahre brütet, dass das keine gute Idee ist. Und auch, weil mir die Knolle gehört, auch alles dafür tun möchte, dass es nicht passiert. Aber es ist halt unheimlich schwierig zu kommunizieren, welche Stakeholder da involviert sind. Also Deutschland zum Beispiel hat halt keinen, wir haben gar keine Bergbaufirmen. The Metals Company ist kanadisch und dann gibt es noch belgische und es gibt chinesisch und so weiter. Aber, was immer schon nicht so laut gesagt wird, unsere Technik ist sehr involviert in die Entwicklung dieser Maschinen. Wir haben ja auch noch eine maritime Wirtschaft und das sind wieder ganz andere Player.
Das zeigt ganz gut, dass Deutschland sich eben nicht rausnehmen kann. Und ich finde, du hast gerade sehr gut zusammengefasst, wie ihr, also du hast vorhin ja schon berichtet, wie ihr quasi als Organisation auf die Politik einwirken könnt und was ihr in den letzten Jahren erreicht habt. Das zeigt auch ganz gut, wo dein Unmut herkommt, dass sich jetzt alles wieder neu finden muss und man nicht vorankommt und wie wichtig eben dieser Meeresschutzbeauftragte ist, um alles zusammenzuführen. Denn Meeresökologie und Politik gehen ja am Ende doch Hand in Hand. Das zeigt diese ganze Tiefseebergbaugeschichte, finde ich ganz gut. Ich werfe nochmal ein anderes Stichwort in die Runde. Stichwort Norwegen. Tiefseebergbau hat ja vor allen Dingen durch Norwegen Schlagzeilen gemacht. Im letzten Jahr vor allen Dingen. Denn im Januar 2024, also ungefähr vor einem Jahr, stimmte das norwegische Parlament dem umstrittenen Vorschlag zu, innerhalb von ihren Hoheitsgebieten den Meeresboden für den Tiefseebergbau im kommerziellen Maßstab ab 2025, also ab jetzt, freizugeben. Das wäre ein geplantes Gebiet gewesen mit einer Fläche von 280.000 Quadratkilometern. Das ist einfach größer als Großbritannien, wenn man sich das vorstellen mag. Dann gab es jedenfalls doch sehr viel gesellschaftlichen Druck von Wissenschaftlern, Fischern, Umweltorganisationen und dementsprechend wurde das Genehmigungsverfahren im Dezember 2024 zunächst erstmal bis zu den nächsten Wahlen ausgesetzt und somit halt etwas Zeit gewonnen. Wie ordnest du Norwegens Vorhaben ein?
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie zivilgesellschaftliches Engagement wirken kann. Also zum Thema Optimismus. Weil ehrlich gesagt, also gehofft haben wir das natürlich, aber dass es tatsächlich so eine Wirkung hat, also das ist genau dieses, wenn wir gefragt werden, ja, was kann ich denn jetzt, ihr habt das ja doch gerade erzählt, was kann ich denn gegen den Tiefseebergbau tun? Das ist genau das, dass da die Öffentliche auf den Straßen und ich weiß nicht wo, also dass die und vor allen Dingen eben auch die Bevölkerung so laut dagegen war. Und es ist, ach nee, es gab so einen Special Move. Genau das, was bei uns nicht geklappt hat. Nämlich die Sozialistische Partei, die wurde gebraucht, um den Haushalt abzustimmen. Und dann haben sie gesagt, ihr kriegt unsere Stimme nur, wenn er das aussetzt. Also genau anders, als es bei uns passiert, ist es da passiert. Genau, und was ich immer so lustig finde, ist, damit etwas zum Guten sich entwickelt, passieren die merkwürdigsten Sachen auf diesem Planeten, die zusammenwirken. Und man kann die Geschichte auch so erzählen, dass es in Norwegen in der AWZ, also die dürfen das machen, weil das ihre AWZ ist, Klammer auf, die lustige Geschichte der Festlandsockelerweiterung. Dieses Gebiet, was du gerade genannt hast, dieses gigantische Gebiet, da darf Norwegen das überhaupt nur machen, weil es einen Antrag auf Festlandsockelerweiterung gestellt hat und bekommen hat. Das heißt, der Boden gehört zur AWZ, die Wassersäule darüber nicht. Also Norwegen hat sich halt gigantisch den Boden gesichert für seinen AWZ und das Wasser darüber aber nicht. Und deshalb konnte zum Beispiel eben Greenpeace ganz viele Aktionen in der Wassersäule machen, hat geguckt, wie das die Wale negativ beeinflussen wird und so weiter. Also, ne, Klammer zu, Festlandsockel. Die Geschichte kann man so erzählen, dass es dazu zu dieser vorläufigen Verschiebung gekommen ist, weil es den BAFTA-Streik gab. Ihr erinnert euch vielleicht, dass die amerikanischen Serien keine neuen Staffeln machen konnten, weil es diesen BAFTA-Streik gab und der Hauptdarsteller von Emily in Paris hatte nichts zu tun und dann hat er gefragt, kann ich irgendwas tun? Und dann haben sie gesagt, ja, du kannst unsere Stimme werden gegen den Tiefseebergbau. Und dann hat Luca Bravo gesagt, mach ich. Und am Ende stand er dann vor der UN und hat halt also diese Stimme genutzt, diese Millionen Follower, weil diese Serie wird irgendwie weltweit geguckt oder Milliarden oder ich weiß nicht, wie viele Menschen diese Serie gucken. Und wenn sie auf seinem Insta-Account sind, dann sehen sie, wie er mit James Blake irgendwie Sandwich ist und dann die nächste Story ist No Deep Sea Mining. Das hat halt unglaublich viel Aufmerksamkeit bewirkt. In Frankreich ist es auch noch Chefsache von Macron, der ja ein Ban fordert, also die stärkste Form von eben gar keinen Tiefseebergbau. Und aber ich finde es eine tolle Geschichte, dass einfach jemand, also durch diese, weil er nichts zu tun hatte, hat er diesen Streik genutzt, um ganz viel. Er war in Norwegen auf den Schiffen dabei, also er war immer dabei bei diesen politischen Aktionen und das hat eine völlig andere Wirkung. Sowas hätten wir in Deutschland auch gerne. Also eine Stimme, die eben so Menschen ins Boot holt und dann natürlich die ganzen NGOs, die da gearbeitet haben vor Ort, um darauf aufmerksam zu machen, dass das eben etwas ist, was ja die Bevölkerung eigentlich, die Mehrheit der Bevölkerung nicht möchte und nicht will. Und ich finde das ein unglaublich ermutigendes Beispiel dafür, dass man es schaffen kann, für solche Nerd-Themen so viel zivilgesellschaftliches Engagement zusammenzubekommen, dass es eben dann einen Effekt hat. Und ich meine, die Videos, die gemacht haben, also Camille Etienne, die sind kompliziert, die sind lang. Aber ich meine, wenn die dann von ihr und von Luca Bravo erzählt werden, dann hören da wahrscheinlich mehr Menschen zu. Also die haben jetzt nicht das versimpelt oder so. Also die haben schon auch die Prozesse erklärt und die Zusammenhänge und was auf dem Spiel steht.
Ja, das ist ein Aufruf an alle berühmten deutschen, schweizerischen, österreichischen Schauspielerinnen, bitte einmal bei DeepWave anzurufen.
Ja, oder bei einer anderen NGO, die darin aktiv ist. Genau. Nein, das ist wirklich ernst. Also das ist natürlich gerade zum Thema Narrative Shifting im Moment. Ja, also wir brauchen für den Tiefseebergbau in Deutschland, weil ich davon ausgehe, dass wir einen sehr starken Gegenwind bekommen werden, brauchen wir wirklich öffentlich wirksame, also das ist wirklich ernst gemeint. Ja.
Als Bildhauerin weißt du ja mehr als alle anderen wahrscheinlich, dass ein Bild weitaus mehr aussagt als 1000 Worte. Und eins eurer anderen Großprojekte ist unter anderem die Meeresfibel. Kannst du mal einfach erklären, was die Meeresfibel ist und was für ein Tool das ist und für wen das gedacht ist?
Großprojekt hört sich, ja, das ist eigentlich ganz klein. Es ist 24 auf 24 Zentimeter. Es passt in jeden Schulranzen. Das ist das Maß davon. Wir haben 2014 haben wir eine Fibel, wie wir das nennen. Privat wird es so ab 8 genutzt. In den Schulen wird es in der 5. Klasse genutzt. Die Illustrationen sind ganzseitig und anhand von 5 Habitaten werden die Probleme der Meere gezeigt, aber auch eben Lösungen. Also das ist so aufgebaut und das ist, soviel ich weiß, einmalig, dass wir immer 3 Zustände haben für jedes Habitat. Also wir haben einen paradiesischen Urzustand, dann haben wir den Zustand, wie er jetzt ist, und wir haben den Zustand, wie er sein könnte, wenn wir bestimmte Dinge tun. Und bei den Recherchen für das, wie es mal war, haben wir auch spannende Sachen gefunden. Was weiß ich, dass es mal so viel Austern gab, dass die als Armspeise verramscht wurden. Also die berühmten Austernbänke, die uns jetzt fehlen in der Nordsee. Und für die Seiten zu dem, wie es heute ist, gab es kurze Diskussionen mit dem UBA, Umweltbundesamt, die das nämlich gefördert hat, dankenswerterweise die Fibel, weil das ziemlich krass war. Also wir haben das natürlich mit Kindern getestet, aber so ein toter Delfin, da gab es dann auch schon Tränen. Aber wir wussten, dass sie sowieso mit diesen ganzen Dingen konfrontiert werden. Und deshalb, wenn sie umschlagen, gibt es halt die dritte Seite, die eben Mut macht, wo alles wieder gut ist, weil wir Meeresschutze einrichten, weil wir Müll recyceln, weil wir andere Schiffe nutzen, weil wir Containerschiffe mit Lenkdrachen dran haben, weil wir Wale uns anders anschauen, weil wir keinen Tiefseebergbau machen, weil wir und so weiter. Ne? Also dieses, dass du über eine Illustration zeigst, ja, was du auch als Kind machen kannst. Das ist nämlich sehr viel. Und wir wurden irgendwann mal gefragt von Schülern, ja, was können denn kleine Kinder machen? Und dann habe ich so gesagt, naja, die können zum Beispiel ihre Eltern unglaublich nerven. Das können sie nämlich sehr gut. Und das gibt es auch. Also sie können ihre Eltern nerven, dass sie keinen Fisch essen wollen, dass sie nicht fliegen wollen, dass sie, ich weiß nicht was, das Handy nicht gleich wegwerfen und so weiter. Also Also unser Kinderbotschafter ist genauso ein Kind, der ist mit fünf, hat er uns gefunden im Internet und ist zu uns gekommen für seinen 6. Geburtstag, wollte er, dass ihm nichts geschenkt wird, sondern dass alle für Deepwave spenden. Das fanden die anderen Kinder doof, dann hat es nur sein bester Freund gemacht, aber beim 7. Geburtstag hat er dann insistiert und dann haben die sehr viel Geld gesammelt, weil alle Verwandten und Tanten dabei waren und das eine super gute Idee war. Und also er ist seit dem 6. Geburtstag ist er halt unser Kinderbotschafter. Inzwischen ist er 12 und es gibt ein schönes NDR-Video, was man auf unserem YouTube-Kanal findet, weil die Bingo Umweltlotterie hat nämlich was gefördert. Es gibt eine App. Weil dann kam Corona, dann konnte die Fibel, die immer in Projektunterrichten oder Projektwochen in den Schulen genutzt wird, die konnte nicht mehr genutzt werden. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir machen jetzt eine App dazu. Also die Fibel kann man bei uns gegen eine Portospende Schulen klassensatzweise, Institute, 2 Vereine bestellen. Wir gehen jetzt in die 2. Auflage. Und dann haben wir uns unter Corona, also unser Chair, der Haie und Amalia haben sich jeden Sonntag per Zoom mit 3 Kindern aus unserem Team zusammengesetzt und haben Fragen gesammelt zu dieser gedruckten Fibel. Am Ende hatten wir über 1000 Fragen. Und aus diesen 1000 Fragen hat dann Amalia, da haben wir dann eben ausgesucht, welche wir nutzen wollen. Und haben dann, das war auch toll, mit 2 Programmierern, die haben dann eben diese App entwickelt und man kann dann auf der App eben einfach anklicken, diese ganzen, also ein bisschen in ein Spiel, also man kann halt einfach auf diese Schiffe oder auch eben auf die ganzen Lebewesen, die man sieht, kann man raufklicken und dann bekommt man halt Quizze, Experimente und vor allem eben auch, was uns wichtig ist, Anregungen, wie man von dem Gerät, was man dann in dem Moment auch hier auf dem Schoß hat, ein Tablet oder so, wie man dann rausgeht mit seinen Freunden und am Meer was macht. Und Genau, die gibt es im Moment aus bestimmten Gründen nur im Google Play Store. Sie wird aber auch angeblich bald auf dem PC spielbar sein. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr die, also als Erwachsene, ach ja, also natürlich wissen die Kinder viel mehr als die Erwachsenen, die ihnen über die Schultern gucken, weil wir haben wirklich tolle Fragen bekommen und die verrücktesten Sachen recherchiert, um das beantworten zu können. Und es gibt auch das, also ich durfte mir auch Sachen wünschen. Es gibt natürlich eine, um zu erklären, was ein Forschungstaucher alles am Körper hat, gibt es eine Anziehpuppe, eine Vorlage, die kann man ausschneiden. Und dann auch als Anziehpuppe nutzen. Also ja, und es gibt Filmempfehlungen. Und wir haben zum Beispiel, wir haben immer versucht, so was Besonderes zu finden. Wir haben, also auch um so aus diesem üblichen Sehverhalten rauszukommen, ein Video verlinkt von der Whale and Dolphin Conservation von Fabian Ritter, wo er Schweinswale beobachtet. Und es ist unheimlich lang. Und am Ende ist man so richtig in diesem ruhigen Modus, man guckt sich Schweinswale an. Also solche Videos werden normalerweise nicht benutzt. Dieses, dass du wirklich mit Geduld eine halbe Stunde aufs Wasser guckst und dann kommt ein Schweinswal und dann kommt noch einer. Also das ist uns auch immer wichtig in diesen ganzen, also wie wir Social Media nutzen, dass wir versuchen, dieses Schauen und auch empathisch werden zu können oder auch zu warten, bis was passiert. Dass man sich versucht vorzustellen, wie schmeckt Nudelwasser, wie schmeckt Salzwasser, was ist das überhaupt, warum schmeckt die Ostsee salziger als die Nordsee und das Mittelmeer noch salziger, oder? Ne?
Ja, das Meer mit allen Sinnen quasi. Ja. Und ich finde, gerade dieses Schweinswal-Beispiel zeigt auch immer, dass wir in einer sehr schnelllebigen Welt leben und das dann einfach mal kurz zu machen und sich darauf zu konzentrieren. Und das hilft auch, ja, sich für das Meer zu sensibilisieren. Und noch einmal zu dem Punkt, was können Kinder machen? Ich finde das richtig gut, dass ihr diese Meeresfibel macht, weil Kindern traut man irgendwie immer viel weniger zu, als die eigentlich machen und auch verstehen können. Also auch Kinder können runtergebrochen komplexe Zusammenhänge nachvollziehen und verstehen. Und sie sind einfach unsere Zukunft. Also die Kinder, die dann vielleicht diese Meeresfibel lesen, sind die Meeresökologinnen oder Meeresschützende von übermorgen so gesehen.
Wir waren einmal eingeladen, das war eine krasse Situation und das war echt, das werde ich nie vergessen. Wir waren einmal eingeladen oder ich war eingeladen als NGO, um das Idee Meeresschutz und NGO an einer Schule in der 10. Klasse vorzustellen. Und die Lehrerinnen hatten das vorbereitet und dann waren die total entsetzt, weil irgendwie gar keine Fragen gestellt wurden, die sie vorbereitet hatten, sondern ich auf der Heizung im Hintergrund irgendwelche Schüler saßen und die uns total angegriffen haben. Und dann habe ich also danach die Lehrerin getröstet und habe gesagt, naja, solche Situationen kennen wir. Und dann haben die rekonstruiert, das war eine Peer Group, die dafür gesorgt hat, dass die eigentlich die Fragen vorgestellt hatten, nicht, also dass die Mobbing, also könnte man es auch nennen. Ne? Und das ist halt etwas, was wir immer wieder hören, dass Kinder, die eben sich engagieren wollen, total vereinsamt sind in ihren Klassen. Und deshalb ist auch so ein Appell an Lehrerinnen oder an Eltern dafür zu sorgen, dass ihre Kinder eine Peer Group finden, eine andere, wo sie sich engagieren können, wo sie mit Gleichgesinnten zusammen sind. Das ist bei Studenten das Gleiche. Wenn ich alleine vor meinem Rechner sitze und morgens meine Mails aufmache, dann weiß ich nicht mehr weiter. Wenn ich aber weiß, da sind 10 Kollegen und mit den Kolleginnen, mit denen kann ich sofort irgendwie irgendwas mir ausdenken, was wir jetzt als nächstes machen und so weiter. Also dieses, dass man dafür sorgt, dass man andere hat. Und das höre ich immer wieder von Kindern, dass es ihnen so gut tut, dass sie jetzt auf einer Schule sind, wo sie nicht die einzigen sind, die irgendwie kein Plastik benutzen wollen oder die keinen Fisch essen, sondern dass da andere sind. So. Und das ist halt, das ist ein Appell, einfach ein Auge drauf zu haben, wenn ich ein sensibles Kind habe, was total leidet, dass ich dafür sorge, dass es eben wirklich irgendwie eine Gruppe findet, mit der es sich gemeinsam dafür einsetzen kann. Und es ist nicht einfach und es ist auch für Eltern nicht einfach, aber es gibt es halt und es ist nicht leicht zu finden in bestimmten Gegenden und es wird wahrscheinlich im Moment auch immer schwieriger oder auch nicht.
Und die gibt es ja auch überall, also Annabelle weiß das vielleicht noch besser als ich. Sie ist ja noch engagierter bei den Early Career Ocean Professionals. Wir wollten noch ganz kurz ein Thema ansprechen, was wir ja bisher in diesem Podcast angesprochen haben, was vielleicht auch zu den ECOPs passt, über Ozeandekade. DeepWave ist ja schon viel länger im Meeresschutz und in der Bildung aktiv, als es die Ozeandekade jetzt ja auch schon gibt. Wie ist deine Meinung zu den Fortschritten der Dekade? Die Hälfte ist ja jetzt rum. Was hast du so wahrgenommen?
Ja, wahrgenommen ist das richtige Wort, nicht viel. Also es ist wirklich schwierig, weil in dem Titel geht es ja, also diese Ozeandekade, da geht es ja um Meeresforschung. Und ich hatte das als, am Anfang hatte ich das eigentlich so verstanden, dass es wirklich darum geht, dieses Thema und auch wie wichtig Meeresforschung ist, in die Gesellschaft zu tragen. Also, dass mir das dann begegnet außerhalb meiner Bubble. Und das sehe ich halt nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Wissenschaftskommunikation ist für Forschende schwierig, weil am Ende des Tages sollen wir forschen und nicht kommunizieren. Das ist irgendwie, fällt nicht so ganz in den Aufgabenbereich mit rein, aber man sagt ja auch immer, dass die Ozeandekade so ein bisschen durch Corona und die Pandemie gestoppt wurde. Ja. Und ich finde aber, man muss aber auch sagen, dass ja mehr als an, was ich mich erinnern kann, mehr als alles andere wurden ja Wissenschaftlerinnen in der Pandemie, wurde gezeigt, wie sehr wir auf deren Expertise angewiesen sind. Und vielleicht, anstatt immer zu sagen, ja, wir wurden dadurch ausgebremst, muss man versuchen, damit umzugehen. Und irgendwie ist es natürlich auch immer schwierig, weil dann wird Forscherinnen immer gesagt, ja, ihr dürft nicht politisch agieren und ihr dürft euch keine politische Meinung wirklich haben. Aber es ist ja keine politische Meinung, dass Meeresschutz die letzten 40 Jahre im Endeffekt ignoriert wurde und es immer noch nicht so ist. Wir brauchen Fortschritt, wir brauchen Diskussionen über Meeresschutz, wir brauchen diese facettenreichen Diskussionen, um weiter zu gehen. Und ich habe auch wirklich ein Problem damit, wenn Leute immer sagen, ja, aber also warum soll ich das denn machen? Es geht uns alle was an. Jeder, der in Süddeutschland wohnt, jeder, der in der Schweiz wohnt, jeder, der in Österreich wohnt, diese Leute sind vielleicht weit weg vom Meer, aber wir sind doch alle mit dem Meer verbunden, weil wir auf den Sauerstoff, der im Meer produziert wird, angewiesen sind. Ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass wir diese Auswirkungen nicht sehen können. Wir sehen nicht, wie sehr unsere Luft verpestet ist, weil Gase unsichtbar sind. Wenn wir jetzt sagen, wir hätten einen dunkelgrünen Farbstoff, der uns anmalen könnte, wie viel unsere Umwelt verpestet ist, dann würden wir das vielleicht ganz anders sehen und wahrnehmen als das, was es jetzt aktuell ist. Deswegen ist auch eure Arbeit so unfassbar wichtig. Ich glaube auch, dass wir positiv bleiben müssen, weil sonst kommen wir nicht voran und wir müssen weitermachen. Hast du irgendwie Tipps, wie Personen sich in Meeresschutz einbringen können und wie wir gesellschaftlich vielleicht langsam in diese Richtung rücken, dass Meeresschutz uns alle betrifft, jeden einzelnen von uns?
Wir haben, also wenn wir das, wir werden das ja oft gefragt, wir haben so eine Idee entwickelt, dass man das aufteilen kann in 2 Minuten, Freizeit und Beruf. Also wenn ihr euch in 2 Minuten für den Meeresschutz einsetzen kann, gibt es ganz viele Petitionen und es gibt Untersuchungen, dass Petitionen ziemlich viel bewirken. In der Freizeit, man kann sich natürlich bei Strandmüllaktionen beteiligen, man kann lokal ganz viel machen und beruflich, wenn man die Berufswahlmöglichkeit hat, kann man natürlich gucken, also wenn man jetzt Jurist wird, dass man sich dann darauf spezialisiert, in dem Bereich zu arbeiten oder wenn man Meeresbiologie studiert, dass man dann eben in den NGO-Bereich geht oder so. Also das ist sozusagen das meiste Engagement. Aber das Erste ist eigentlich, diese Verbindung wiederherzustellen zum Meer. Also gut, wenn ich jetzt auf dem Helgoland lebe, dann ist es vielleicht leichter. Aber dass ich, wenn ich ans Meer fahre, wirklich versuche, die Verbindung herzustellen, also mich hinsetze und einfach zuhöre, was sagt mir das Meer und was ist das eigentlich und wie abhängig hört sich jetzt so negativ an, aber das ist das, was uns Menschen erlaubt, ermöglicht, auf diesem Planeten zu sein. Und wir versuchen, Dinge so verständlich zu machen, dass ich dann die Entscheidung die ich tagtäglich in tausend Dingen treffen muss, dass mir die dann viel leichter fallen. Ne? Also wenn ich als Veganer auch ein Gefühl dafür oder als Vegetarier oder ein Gefühl dafür habe, was für ein wunderbares Lebewesen Fisch ist, dann komme ich vielleicht nicht auf die Idee, ihn zu essen. Also wir können uns das hier leisten. Es gibt Millionen andere Menschen, die sich diese Entscheidung nicht, die nicht treffen können, weil es ihre Proteinquelle ist. Das muss man immer mit sagen. Also wir reden hier über das, was hier ist. Wenn ich irgendwie so spüre, was das für ein Wunder ist, die Tiefsee, dass es diesen Raum gibt, der uns nicht nur mit Sauerstoff versorgt, sondern der einfach, ja, mit dem ich teile mir diesen Planeten mit diesen Lebewesen da, dann, dass ich Respekt habe davor und dieses Bewusstsein wiederentwickeln, dass ich ganz egal, wo ich, wie du das gesagt hast, auf diesem Planeten bin, mit dem Meer verbunden bin. Es gibt doch dieses Schöne, dass unsere Tränenflüssigkeit den gleichen Salzgehalt hat. Und daraus dann eben entsprechend dem Umfeld, in dem ich mich bewege, dann eben ins Konkrete gehe. Also wenn ich mich politisch engagiere, dass ich dann eben mit meinen Politikern in der nächsten Nähe, Lokalpolitikern, mit denen ich zu tun habe, dass ich dafür sorge, dass sie sich für den Meeresschutz einsetzen. Wenn ich Lehrerin bin, dass ich dann mir Projekte ausdenke, wie ich sie an die Hand nehme, um aus dieser Angst, die sie ganz viel haben, rauszukommen. Wir kennen einen Pfarrer, der hat was ganz Lustiges gemacht. Der hat irgendwie, der hat an die Krippe einen Eisbär gestellt, an die Weihnachtskrippe, weil er gedacht hat, so, also wir sind alle in einem Boot, das sind Kreaturen wie wir müssen jetzt hier mal wir müssen mal daran erinnern, dass da nicht nur ein Esel steht oder so. Also ne, es gibt tausend Möglichkeiten zu kommunizieren, aber auch eben praktisch kommt es dann eben darauf an, wo man sich einsetzen will. Ach, weiß ich, wenn ich Materialtechniker bin, dann entwickle ich halt andere Plastik oder wenn ich Seegras ist so ein großartiges Thema. Also es hat ganz viel damit zu tun. Ich kann mich für die Meere einsetzen, wenn ich weiß, was es für Lösungen gibt und wenn ich die kommuniziere. Und dadurch, dass die uns nicht von der Zeitung auf den Tisch gelegt werden oder von unseren Newslettern, müssen wir uns halt selber informieren, müssen wir suchen oder uns zusammentun mit anderen, die eben diese Lösungen nicht nur entwickeln, sondern auch, also der erste Schritt ist ja auch einfach, die zu kommunizieren. Und wir haben einen Frederik Götz, ein Schauspieler, ist unser Botschafter, der sagt immer, keine Angst vor Komplexität, weil das ist das, was uns retten wird. Was wir jetzt noch nicht hatten, ist dieses Tool zur Ocean Governance, das haben wir noch nicht erwähnt. Nein. Also das ist zum Thema Komplexität. Wir haben halt zu diesem Forderungspapier, was erst Meeresoffensive hieß und jetzt heißt es Meerespolitik 2025, eine Zukunft für Meer und Mensch. Und wir haben 2020 angefangen, bei DeepWeb ein Kommentartool zu entwickeln, der genau das eben macht, zu erklären, wie funktioniert Meerespolitik. Und wir haben dieses Papier, was damals noch zwei Seiten waren, jetzt sind es vier, an Menschen in der Bubble gegeben und sie sollten die Wörter unterstreichen, die sie gerne erklärt hätten. Und dann waren das fast alle Wörter und die kann man jetzt anklicken. Und man bekommt immer eine Animation, die diese Forderung und die Problematik der Forderung zeigt. Und an dieser Animation ist das Besondere, was eine super große Herausforderung war für unsere Programmierer, dass man die auch rückwärts ablaufen kann, ohne dass wir 5 Minuten Ladebalken haben. So, das war der Hintergrund. Also das Thema geht halt, sagen wir mal so, relativ, na, so im Ist-Zustand los oder ja, wo es noch einigermaßen gut ist, und dann zeigen wir eben in dieser kleinen Animation die Entwicklung auf, die es in die Katastrophe führt, wenn wir so weitermachen. Aber man kann halt mit dem Scrollbalken, wenn man was tut, wieder zurückgehen in diesen Zustand. Und das hat eine, das haben wir jetzt gerade gemerkt, als wir haben das vor 2 Wochen gelauncht, das hat eine unglaublich positive Wirkung. Und man kann da so richtig so spielen. Das rückwärts geht nur am PC, am Mobil war das technisch nicht möglich. Da sind das kleine Videos, die laufen. So, man hat da das. Und das hoffen wir natürlich, dass ihr das dann auch überall teilt, über diese kleinen Videos, wenn wir die dann mal auf Insta haben. Das ist unser Social Media, die wir nutzen. Und dann hat man eben, wenn man auf diese Begriffe klickt, bekommt man Erklärungen, Grafiken und Texte, Quellen, also man kann das, was wir ganz am Anfang hatten, man kann halt wirklich sich dann so weit reinklicken, bis man dann beim Seerechtsabkommen ist oder bei, weiß ich nicht was, also Studien. Es ist wie so ein Ministudium. Aber man kann auch einfach an der Oberfläche bleiben und gucken, aha, inzwischen sind es nämlich 29 Forderungen. Das ist alles, was in unseren Meeren im Argen liegt und was man machen könnte. Und es gibt eben ganz wichtig, zu jeder dieser 29 Forderungen kann man auch aufklappen, was kann ich tun? Und da hat man dann eben in diesen drei Zeitkategorien hat man dann immer eine Empfehlung. Also ihr könnt uns kontaktieren, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr was viel Besseres wisst. Also das wird immer aktualisiert, dieses was kann ich tun.
Wir verlinken das Tool auf jeden Fall auch. Und ich finde diese Rückwärtsfunktion auch richtig, also das ist richtig cooler Kniff da drin. Wir wollen noch über eine Sache mehr sprechen, über euer Filmfestival. Willst du einmal erzählen, was das Deep Bay Filmfestival ist und das vielleicht ein ganz bisschen promoten, weil ich kann mir vorstellen, dass viele darauf Lust hätten.
Ja.
Oder vielleicht auch schon da waren, wer weiß.
Ja, also das findet immer in Hamburg statt, im Lichtmesskino. Da passen nur 110 Leute rein. Also wenn wir jetzt viel Werbung machen, müsst ihr früh kommen. First served. Es ist immer voll. Es findet dies Jahr am 20. Juni statt, relativ spät. Dauert 5 Stunden. Es gibt was zu essen. Das ist unser Geschenk an euch, die ihr dann dahin kommt, für das, dass man da wirklich 5 Stunden lang sich mit anstrengenden, heftigen, fordernden Themen beschäftigt und wir auch eben immer sehr herausfordernde Podiumsdiskussionen haben. Also unsere Referenten sind immer ganz begeistert vom Publikum. Also sie sagen, können wir endlich mal irgendwie über die Themen so reden, wie wir eigentlich wollen. Wir haben eine ganz tolle Moderatorin, das ist nämlich die Andrea Gerhardt von 2 vor 12. Also ich erinnere mich an, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir das in eigener Regie gemacht haben. Da hatten wir Sebastian Ferse, den Fachmann für Korallen da und den Götz, den Chef für die Korallen im Meeresmuseum Stralsund. Und dann fragte ein Student, wie ist es für euch, morgens aufzustehen, wenn ihr wisst, dass 2050 keine Korallen mehr gibt? Und dann hat darüber geredet, ne? Und auch eben argumentiert und dass sie sich ja ändern und sie wird es immer noch geben. Aber das ist immer sehr, sehr intensiv und wir mischen Kunstfilme, das uns ist auch wichtig, mit politischen Filmen, mit Dokumentaren und die kommentieren sich dann so, also es ist so Choreografie. Das ist das Besondere daran, dass es wirklich durchchoreografiert ist und wie eben was andere Filmfestivals so technisch gar nicht dürfen nach ihren Statuten. Also wenn wir glauben, die beste Erklärung, wie ein Korallenriff nachts funktioniert, ist irgendein YouTube-Video, dann zeigen wir auch das. Ne? Aber und wir zeigen auch längere Filme, die ganz ruhig zum Beispiel über Fischungen kommunizieren und also wir zeigen keine grausamen Filme, das ist mir auch wichtig, kriegen wir auch eingereicht, also mache die Sichtung nicht, also High Finning und sowas, also da gibt's halt so unglaublich grausame Filme dazu, also das ist so auch eine unserer Idee, dass wir das nicht kommunizieren, weil, also wir sprechen über diese Themen, wir kommunizieren diese Themen, aber wir zeigen halt Filme, wo sie anders visuell dargestellt werden. Und es ist auch eben, es gibt dann unser Stand und unser Team ist da und es war nach Corona, war das halt super deutlich, also dass die Leute so froh waren, dass sie sich wieder persönlich begegnen konnten und es entstehen da auch immer neue Verbindungen durch dieses Filmfestival. Wir werden immer gefragt, ob wir das nicht also in Deutschland damit touren können. Und ja, ich denke jedes Mal, weil es ja auch noch ein sehr großer Aufwand ist, das zu kuratieren und dieses Programm zusammenzustellen. Ich würde super gerne, dass eigentlich in jedem, also jeder, der in Deutschland, jede, die in Deutschland Meeresbiologie studiert, das gezeigt werden kann. Aber das ist einfach eine Kapazität. Also wir hatten bis jetzt niemand, der das leisten kann, weil normale Kinos haben wir einmal gemacht, ist nicht so gut. Es muss halt ein Kino sein, was eine gute Quali hat, aber was eben auch klar ist, das Publikum, was da hingeht, das setzt sich nicht mit dem Popcorn davor, sondern das hat Lust auf Auseinandersetzung. Es hat Lust auf Podiumsdiskussion. Also deshalb wären so, weiß ich nicht, Audi Maxen oder sowas. Also wenn ihr Ideen habt und auch irgendwie einen Asta kennt oder irgendjemand, der sowas organisieren kann, also die würden halt von uns die Rolle kriegen, weil die Rechte haben wir, kostet nichts, weil wir Non-Profit sind. Also wir können die for free zeigen und das kann man mit denen dann auch jeweils dann verhandeln. Und dann könnte man eben vor Ort eine Podiumsdiskussion zusammenstellen. Also das wäre eine Idee, wenn ihr jetzt entsprechend in eurer Community da Lust drauf habt. Weil online stellen, das dürfen wir nicht. Also wir können nur die Filme, die sowieso online sind, das werden wir auch immer wieder gefragt, können wir uns den Film denn nicht angucken? Das geht halt nicht bei allen. Also vor allen Dingen, wenn wir neue Filme zeigen, die noch in dieser Zwei-Jahres-Sperre sind für die Festivals.
Das ist doch ein ganz schöner Aufruf zum Ende hin. Also vielleicht findet sich ja unter unseren Hörenden eine Person, die sich angesprochen fühlt und euch da unter die Arme greifen kann und ebenso als Ozean-begeisterte Person auch mitwirken kann, dass mehr diskutiert wird, mehr kommuniziert wird und mehr Menschen erreicht werden.
Tausend Dank, Anna. Ich hoffe und glaube, dass man auf jeden Fall deine Motivation durch das Mikro durchgehört hat. Möchten dir noch die Möglichkeit geben, etwas zu promoten? Also entweder, wie alle, die zuhören, vielleicht deinen positiven Lobbyismus und Deep Wave insgesamt unterstützen können?
Also außer allem, was wir jetzt auch schon hatten, ne, dass ihr einfach die Idee weitertragt und euch auf unserer sehr umfangreichen Website informiert, könnt ihr natürlich Mitglied werden oder Patron. Ihr könnt aber auch ganz viel No-Straws kaufen. Und das ist das, was es heißt. Also wir haben einen Shop, aber in dem Shop könnt ihr nichts kaufen, sondern ihr kauft halt diese Strohhalme, die es nicht gibt. Das heißt, ihr fördert unsere Arbeit und ihr könnt die in unterschiedlichen Größen kaufen. Also ihr bekommt dann zum Beispiel die Packungsgröße keine Strohhalme, No Straws für den Kindergeburtstag oder für die Küche an der Uni oder für ein Festival.
Anna, wir haben heute über so viele Sachen gesprochen. Wir haben über Kunst gesprochen, wir haben über Politik gesprochen, über Tiefseebergbau, über Interessen, dass Meere uns alle verbinden, über die Ozeandekade. Da hast du auch klare Worte gefunden, was ich sehr schön fand. Aber auch ganz viel über Optimismus und was in den nächsten Jahren wozu kommen wird. Und ich danke dir wirklich vom ganzen Herzen für dieses Gespräch. Mir hat es sehr gefallen. Ich glaube, es war eine ganz gute Mischung aus Informationen, aber auch dass unsere Köpfe gefordert wurden im Denken und sich mit Themen auseinanderzusetzen, die eben sonst vielleicht nicht so dastehen und wir uns wieder mehr mit dem Meer verbunden fühlen. Ja, Annabelle, mehr als Danke können wir nicht sagen. Kommt bei Deep Wave vorbei. Wir verlinken Deep Wave natürlich und alles, was wir jetzt so in unserem Gespräch genannt haben.
Wirklich. Tausend Dank.
Ja, danke. Danke euch. Das war ein wunderbares Gespräch und ich hoffe, ja, dass wir vermitteln konnten, worum es uns geht. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann wendet euch an uns und wir schaffen das.
Wellenbrecher ist eine Initiative von IKOP Dach und wird produziert von Annabel von Jankowski, Eva Räufer und Josefa Bayer. Recherche Josefa Bayer, Moderation Annabel von Jankowski und Eva Räufer, Schnitt Josefa Bayer, Grafikdesign Spaghetti Shark, Ton Florentin Seifert, Management Annabel von Jankowski.